Das Thema dieser Predigt heißt Krisen mit Mut bewältigen. Und ich möchte mit einem Spruch aus der Weisheit der Literatur dieser Welt beginnen, weil er diese Krisengeschichte auf den Punkt bringt. Es heißt so: Was für die Raupe das Ende der Welt ist, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Eigentlich hatte ich mir so ein Video gewünscht, wo das, so wie das entsteht, aber irgendwie hat das nicht so geklappt heute Morgen. Für die Raupe ist das Ende. Die steckt in so eine Krise und sagt, okay, es gibt für mich keinen Entkommen mehr. Und es gibt dann diese Weiterentwicklung. Von der Raupe wird dann ein Schmetterling. Und so stehen wir oft in dieser Herausforderung, dass wir sagen, was machen wir jetzt, wenn wir in so eine Krise stehen? Es wäre klasse, wenn wir jemanden hätten, der uns sagen würde, es gibt in deinem Leben keine Krise mehr. Alles läuft super. Und manchmal haben wir Christen so eine Vorstellung. Man wird Christ, man entdeckt, dass es Gott gibt. Er hat einen Plan für unser Leben. Und dann glaubt man, diese Gedanke hatte ich vor Weihnachten. Wir sind in die Galerie Luise gegangen mit meiner Frau, wollten ein Geschenk kaufen nach der Arbeit. Ich war ziemlich müde und dann habe ich mich auf diese Treppe gestellt, habe mich führen lassen und so ein bisschen geträumt. Und manchmal denken wir, so als Christen, das wäre so gut, dass wir uns so auf einer Rolltreppe stellen und fährt von alleine irgendwie bis in den Himmel. Und alles ist gut. Wir müssen nichts machen, außer stehen bleiben. Das wäre toll. Aber die Erfahrung, die wir alle miteinander teilen, ist die, das läuft so nicht. Sondern mit jedem Prozess erleben wir immer wieder eine Krise. Wir haben Herausforderungen, die uns an unsere Grenzen bringen. Und wo wir fragen müssen, was mache ich? Kapituliere ich? Oder glaube ich, dass diese Krise mich verwandeln wird und mich in eine neue, ganz neue Dimension führen möchte? Wir als Menschen sind in eine Entwicklung hineingeboren. Und unsere Seele muss sich auch entwickeln. Aber meistens, wenn wir so einen gewissen Standard für uns erreicht haben, dann bleiben wir stehen. Veränderung mögen wir meistens nicht, in der Regel nicht. Dann ist Gott so freundlich zu uns und hilft uns nach. Und manchmal muss er eine Krise in unserem Leben zulassen, damit wir zum Denken kommen und uns weiterentwickeln als Christen. Man kann sein Leben lang zum Beispiel in der Gemeinde sitzen und Gott nicht kennen. Es gibt solche Leute, die 30, 40 Jahre zu Gottesdienst kommen, aber kennen Gott nicht. Haben von ihm gehört, aber kennen ihn nicht, weil sie ihn nie persönlich erlebt haben. Manche nennen sich Christen, aber kennen Jesus nicht. Die Kraft Gottes fehlt, weil wir diesen wunderbaren Gott nie persönlich erlebt haben. Deswegen reden wir dieselben Vokabeln, dieselben frommen Vokabeln. Vielleicht lesen wir sogar dieselben Texte und merken, die Kraft fehlt mir trotzdem. Was ist passiert? Und dann braucht man eine Krise, die uns plötzlich innerlich anfängt zu rütteln. Und man sich nachfragt, wie sieht die Substanz eigentlich aus? Und ich habe mir Gedanken gemacht über den Psalm 23. Da steht im ersten Vers, der Herr ist mein Hirte. Hier ist alles noch in Ordnung. Da sind wir uns alle noch einig. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zu frischem Wasser. Er kühlt mich meine Seele. Wann kommt die Passage, die wir alle nicht so ganz spannend finden. Vers 4, da steht, ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Da denken wir, schade, wegen mir hätte dieser Vers da nicht stehen müssen. Wann kommt der spannende Punkt im Leben? Im finsteren Tal. Was machst du, wenn du persönlich in eine Situation kommst, wo du den Überblick verlierst? Wo dein selbstgebautes Gartenhaus einfach nicht mehr hält? Wenn du merkst, dass deine Sicherheiten gar keine mehr Sicherheiten sind, weil du dein Leben nicht mehr festhalten kannst. Wenn plötzlich der Doktor vorbeikommt und uns dieses furchtbare Wort Krebs mitgibt. Das haben wir in der Familie vor kurzem erlebt. Wo plötzlich ein Mensch, den wir ganz, ganz dringend brauchen, den wir unglaublich lieben, auf einmal nicht mehr da ist. Ihr wisst, mein Vater ist vor 2 Monaten auch verstorben. Auch im Herrn, auch sehr ruhig und im Frieden verstorben. Wenn wir spüren, dass diese Illusion, der wir nachlaufen, wir können das Leben festhalten und wir können alles kontrollieren und wir merken, wie uns das wie der Sand durch die Finger rennt, dann werden wir wach. Dann erleben wir diese sogenannten dunklen Täler. Ich habe über eine christliche Frau gelesen, sie hieß Corrie ten Boom. Ihr kennt sie, stimmt alle. Das war eine holländische Christin gewesen. Sie lebte als überzeugte Christin und hat im Dritten Reich Juden versteckt. Das ging so gut, bis einer ihrer Mitarbeiter sich verraten hatte und sie ging in das KZ in Ravensbrück. Sie musste zugucken, wie ihre ganze Familie starb. Und aus dieser Zeit hat sie einen Satz geprägt, der dann in die christliche Literatur einging. Sie hat gesagt, wenn der Zug deines Lebens durch den Tunnel fährt und alles um dich herum dunkel wird, was machst du? Steigst du aus dem Zug raus? Ihre Antwort ist, steig ja nicht aus. Derselbe Lokführer, der mit dir in den Tunnel gefahren ist, ist es auch der dich wieder ans Licht bringt. Gott hat uns leider nicht versprochen, dass dieses Leben immer happy sein drauf wird. Das wäre toll, ist es aber nicht. Sondern Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr sowas wie Bedrängnis. In dieser Welt habt ihr sowas wie Angst. In dieser Welt gibt es einen Durcheinanderbringer. So nennt es in die Bibel. Jemand, der daran interessiert ist, dein Leben zu zerstören. Und du musst dich jetzt entscheiden, auf welcher Seite deines Lebens willst du stehen und willst du leben? Und wem willst du das Recht geben, dein Leben tatsächlich zu führen? Und Jesus hat das so formuliert. In Johannes 12,20, da waren einige Griechen unter denen, sagt die Bibel, Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehörten, aber von Jesus gehört hatten. Und sagten zu Philippus, wir wollen Jesus gerne sehen. Wahrscheinlich nicht aus dem Motiv heraus, weil sie jetzt unbedingt eine Veränderung ihres Lebens wollten, sondern viele kamen einfach, weil Jesus cool war. Er hat das Brot vermehrt, die konnten alle essen, er hat gute Sachen getan. Und in Vers 22, Philippus und Andreas sagen es weiter zu Jesus. Und Jesus sagt in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben hier auf der Erde lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt für nichts achtet, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Was für eine Antwort. Die wollten ihn nur sehen. Und Jesus erklärt ihnen das Prinzip des Lebens. Wenn ihr wirklich dieses übernatürliche, göttliche Leben erleben wollt, dann müsst ihr bereit sein, all eure Vorstellungen abzusterben. Wenn das weiße Korn in die Erde fällt und stirbt, wenn nichts nicht in die Erde fällt und stirbt, wird keine Frucht bringen. Und Jesus sagt zu uns, wenn du dieses übernatürliche Leben Gottes willst, dann wirst du die größte Krise deines Lebens bekommen. Es wird alles hinterfragen, was du jemals für dich als richtig erachtet hast. Und es wird dich herausfordern zu sagen, Gott, ich merke, ich muss mich selber meine egoistischen Ziele, meine Vorstellungen, ich muss sie loslassen, damit ich deine Gedanken tatsächlich nachempfinden kann. Eigentlich kennen wir dieses Prinzip aus der Natur. Jeder, der einen Garten hat, wir haben eins, wissen wir, im Herbst, die Bäume verlieren ihre Blätter, stehen ganz nackt da, ganz leer, müssen alles loslassen. Warum? Damit sie im nächsten Frühling wieder neue Blätter, neue Früchte, neue Triebe, neues Wachstum erlebt. Wir entdecken das an diesem Beispiel mit der Raupe. Wenn die nicht bereit wäre, in diesem Prozess einzusteigen und zu sterben, wäre sie nie Schmetterling geworden. Unseren eigenen Wünschen, manchmal unsere falsch verstandenen Träumen, absterben zu müssen, um was Natürliches von Gott geschenkt zu bekommen. Und Gott lädt uns ein und sagt, wenn du wirklich dieses übernatürliche, göttliche Leben willst, wenn du willst, dass mein Weg, meine Gedanken, meine Pläne für dein Leben sich umsetzen sollen, dann musst du sie die Bereitschaft mitbringen, deinen eigenen Plänen zu sterben. Nur so funktioniert es. Als wir klein waren, einige von uns träumten, Astronaut oder Pilot zu werden oder den reichsten Menschen der Welt zu sein. Aber dann haben wir den falschen Job gewählt. Ich zumindest. Dann wollten wir 11 Kinder für eine Fußballmannschaft. Bis auf 3 Mädels bin ich gekommen. Irgendwann im Leben stellen wir fest, dass diese ganzen Träume, die wir als Kinder hatten, in vielen Bereichen einfach einen Sterbeprozess brauchen, weil die gar nicht realistisch waren. Dann haben wir irgendwann die Hoffnung, dass wir immer so jung und knackig sind wie mit 20. Also mit 30 bildet man sich das noch ein. Mit 40 versucht man noch mitzuhalten. Und wenn man dann in mein zartes Alter kommt, dann stellt man irgendwann fest, egal was man tut, die Jungen sind immer schneller als wir. Man wird älter. Da hilft auch kein Botox und nichts. Was willst du machen? Du musst diese ganzen Idealen, diesen Träumen, die du hattest, irgendwann loslassen, um dich mit deiner Realität auseinanderzusetzen. Und es ist peinlich, wenn Leute mit 70 oder 80 noch probieren auszusehen, als wären sie 20. Die sind immer irgendwie nie erwachsen geworden. Man nennt sie Peter Pan-Syndrom. Immer jung bleiben. Immer Kinder bleiben wollen, ohne jemals wirklich diesen Sprung zu schaffen. Ist das jetzt unser Ende? Oder sagen wir nehmen die Bereitschaft auf uns, uns verändern zu lassen? Wir lassen die Möglichkeit, so eine ganz neue Lebensdimension zu entdecken. Deshalb lässt Gott Krisen zu, weil er so gerne möchte, dass du etwas lernst und dass du in deiner Persönlichkeit eine ganz neue Tiefe entdeckst. Die meisten von euch kennen das Leben von Johann Sebastian Bach und sein Werk. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Bis er 10 Jahre alt war, hat der Junge Vater, Mutter, Bruder und Schwester verloren. Alle sind verstorben. Bei mir ist unser Vater verstorben und schon war großer Traurigkeit. Bei ihm, er ist ganz alleine, ganz weiß geblieben. Ganze Familie ist verstorben. In einer Welt, wo man sich nicht gerne um noch einen Esser mehr gekümmert hat. Als er 20 Jahre alt war, schreibt er sein erstes Meisterwerk, Actus Tragicus. Nachdem er Vater, Mutter, Bruder, Schwester, alles, was er hatte, verloren hatte, schreibt er, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. In ihm leben wir und sind wir, solange er will. In ihm sterben wir zur rechten Zeit, wenn er will. Ohne diese Krise wäre ich nie darauf gekommen, dass Gott einen ganz anderen Plan für mein Leben hatte. Wie kommt er zu einer solchen Überzeugung? Dieser Mann erlebt die größte Krise seines Lebens und entscheidet sich zu sagen, ich glaube daran, dass Gott einen guten Plan hat. Ich glaube daran, dass Gott, wenn er meine Eltern zu sich ruft, das Beste für sie im Auge hatte. Ich glaube daran, wenn Menschen sterben, dass sie bei Gott viel besser aufgehoben sind als hier bei uns auf der Erde. Ich glaube an einen guten Gott, der für mich das Beste vorgesehen hat. Könnt ihr nachvollziehen, was da passiert ist? Dieser Junge erlebt eine Tiefe der Beziehung zu Gott, wie das wenige Leute wahrscheinlich nachvollziehen können. Die Krise war für ihn keine Krise. Warum nicht? Weil er wusste, wohin er hingeht. Weil er wusste, wer sein Leben in der Hand hält. Versuch mal darüber nachzudenken, was das bedeutet. Die Krise wird immer nur dann zu einer Krise, wenn wir nicht wissen, wer da auf uns wartet. Im Psalm 23,4: Und ob ich schon wanderte durch finstere Tal, wie geht es weiter? Fürchte ich kein Unglück. Ich fürchte mich nicht, wenn es dunkel ist. Warum nicht? Weil eine Riesenwahrheit in meinem Herzen ganz tief verankert ist. Gott ist bei mir. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und jetzt kommt das eigentliche Erlebnis dieses Textes. Vers 5, denn du bereitest vor mir einen Tisch. Verstehst du, was passiert, wenn man im dunklen Tal stehen bleibt? Der Tisch ist die ganze Zeit vorbereitet. Nur wir erreichen ihn nicht, weil wir nicht begriffen haben, dass die Krise gar kein Problem ist, sondern die Krise uns lehren soll, uns an Gott zu orientieren, um den gedeckten Tisch zu entdecken. Und so viele Leute entdecken am Ende nur die Krise und ihre eigene Schwachheit, anstatt zu begreifen, dieses Entdecken meiner eigenen Begrenzung soll mich dazu führen, die Möglichkeiten Gottes für mein Leben anzuzapfen. Das ist der Schlüssel der Krise. Und dann erlebe ich plötzlich diesen gedeckten Tisch. Kann es sein, dass Gott in der Phase, wo wir gerade drinstecken und sagen, es geht gar nichts, Gott am stärksten zu unseren Herzen reden will, um uns seine Pläne zu offenbaren? Die meisten von euch kennen diese Geschichte von diesem Menschen, der einen Traum hatte. Und in diesem Traum sieht er sein Leben und sein Leben wird in Form von Fußspuren abgezeichnet. Und er sieht immer neben sich Spuren im Sand, ihr kennt das, diese Fußspuren Gottes, bis er an einen Punkt in seinem Leben kommt, wo es so richtig schwierig wird. Und er in eine Krise, Riesenkrise und eine innere Durchstrecke erlebt. Und völlig verzweifelt kommt zu Gott und sagt, ich sehe, da ist nur eine Spur sichtbar. Gott, warum hast du mich in der schlimmsten Phase meines Lebens verlassen? Und er entdeckt, wie Gott ganz leise zu ihm sagt, wo du nur eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Genau hier liegt der Punkt. Ganz offensichtlich sind Krisen immer diese Momente in unserem Leben, wo Gott uns ganz nahe kommen will. Wo wir natürlich uns verweigern können und sagen, Gott, ich will das nicht. Ist nicht besonders schlau, aber wir können das machen. Interessanterweise zwingt uns Gott auch nicht. Aber in seiner Liebe lässt immer wieder solche Situationen zu, um uns zu sagen, wo willst du hin? Mach alt. Aber oft sagen wir, es ist mein Leben. Die Frage ist, wer hat dir das Leben gegeben? Du dir selber? Er sorgt dafür, dass du jeden Tag schnaufen kannst, essen kannst. Was würde passieren, wenn Gott einmal sagen würde, fertig, vorbei? Dann sieht es nicht so gut aus. Und wir tun so, als wenn wir Vorschriften machen könnten, wie es läuft oder nicht. Wir haben vergessen, wer der Chef ist und wer das eigentliche Geschöpf ist. Und manchmal brauchen wir diese Krise, damit wir diese Punkte wieder in die richtige Reihenfolge in unserem Leben hinbringen. Die Antwort, die wir darauf geben, zeigt, ob wir es verstanden haben oder nicht. Woher nehmen wir diese unglaubliche Kraft und Sicherheit? Weil wir bei dem dunklen Tal nicht stehen geblieben sind. Weil wir einfach im Vertrauen auf Gott weitergehen. Und weil wir auch eine zweite Sache verstanden haben. Ich habe einen praktischen Teil heute gemacht. Ich habe heute einen sehr langen Seil mitgebracht. Das vorderste Teil im Rot, das sind, keine Ahnung, 5, 6, 7, höchstens 8 Zentimeter. Dieses lange Seil steht für unser Leben. Und das rote vordere Teil steht für unser Leben hier auf der Erde. Das ist die 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahre, die wir leben, hier auf der Erde. Stell dir vor, wie lang so ein Seil sein kann und das, was wir hier auf der Erde nur davon leben. Das eigentliche Leben kommt erst dann, hier ab diesem Punkt. Lass mal liegen. Also dieses Leben, wie ihr seht, hat kein Ende. Die Ewigkeit hat kein Ende. Und plötzlich begreifen wir, dass Krisen in unserem Leben, die so groß aussehen, in Relation zu dem, was wir Ewigkeit nennen, ganz, ganz klein sind. Stellt euch vor, das ist unser Leben und dann die Krisen, die wir erleben, sind vielleicht ein paar Pünktchen nur davon. Aber das Leben, das wir noch vor uns haben, danach, ist ganz, ganz, ganz lang. Dass die Dinge, über die wir uns heute aufregen, in Angesicht von Ewigkeit gesehen, fast nebensächlich werden. Und dass wir so oft mit Dingen in unserem Leben beschäftigt sind, die nur für unsere paar Jahre hier auf der Erde Wichtigkeit haben, danach sind die nicht mehr wichtig. Was ist mit deiner Dimension des Lebens? Lebst du nur für diese 5 cm? Oder siehst du, was danach kommt? Paulus hat mal gesagt, als er diese Dimension begriffen hat, in Philipper 3, ich erachte alles, was diese Welt mir bietet, für Dreck, weil ich begriffen habe, dass es viel, viel Besseres gibt. Also danach wird alles viel besser. Wenn ihr die Offenbarung liest, irgendwann wird ihr merken, alle Tränen sind weg, alle Krankheiten, alle Schnupfen, es wird alles besser. Das Leben ist kurz. Lass unsere Zeit weise nutzen. Und ich lese euch zum Schluss ein Gebet von einem alten Rabbi, so um 1100 datiert. Und dann kommen wir zu Ende. Der hat geschrieben, der hat etwas total Kluges gesagt. Als ich jung war, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als reifer Mann fand ich heraus, dass ich die Welt nicht würde verändern können und beschloss, wenigstens mein Land zu verändern. Nach einigen Mühen begriff ich, dass auch das unmöglich war. Am Ende meiner Tage versuchte ich, die Mitglieder meiner Familie zu verändern. Aber sie blieben so, wie sie waren. Jetzt, auf dem Totenbett, finde ich heraus, dass meine Mission war, mich selbst verändern zu lassen. Ich selbst sollte mich verändern lassen. Hätte ich dies getan, wäre ich imstande gewesen, meine Familie zu verändern. Mit ein wenig Glück hätte ich Veränderung vielleicht mein Land getroffen und vielleicht sogar die ganze Welt. Krisen sind der Versuch Gottes, zu uns zu lernen, unsere eigenen Dinge loszulassen und Gottes Dinge empfangen. Am Ende müssen wir sowieso alles loslassen. Wie clever ist das, wenn wir das schon vorher gelernt haben und gemacht haben? Ich wünsche euch Gottes Segen.